So, ich habe gesehen, dass einige dazugekommen sind, gestern Abend in dem Fall schon zum Übernachten da waren. Manche sind heute Morgen, so wie ich sehe, dazugekommen und seid ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Und als ich vor ein paar Tagen so die Anmeldeliste gesehen habe und habe ich so die Teilnehmer durchgeschaut und habe ganz viele gesehen, dass ganz viele von euch noch U20 sind, ja, so unter 20. Und das ist sehr schön. Wir haben ja auch dieses Motto, jung sein und dem Herrn gefallen. Und es gibt ja auch ein Lied, das ihr wahrscheinlich alle kennt, in dem es heißt, hast du dich früh dem Herrn geweiht, schön wird das Leben sein. Und ich habe auch gestern so gedacht, es steht ja auch im Wort Gottes ausdrücklich drin, dass Jesus die Kinder geliebt hat, dass er sie auf den Arm genommen hat, sie geherzt hat, sie gesegnet, für sie gebetet hat. Und ich glaube, dass die Liebe Gottes natürlich zu allen Menschen da ist, aber sicherlich auch ganz besonders zu jungen Menschen. Sonst würde Gott nicht sagen, suche deinen Schöpfer in deiner Jugend. Wir haben heute wir machen heute mit dem ersten Petrusbrief weiter, und zwar vom dritten Vers. Und wir haben, wie ihr vielleicht schon im Stundenplan gesehen habt, das Thema überschrieben mit Heil und Hoffnung des Evangeliums. Ich lese uns den Text, ihr könnt gerne mitlesen, ich lese aus der Übersetzung Luther 1984, 1. Petrus 1 ab Vers 3. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbar worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. So, bis dahin den Text. Wir haben erst gestern uns noch unterhalten, auch über diesen Abschnitt mit Bruder Helmut. Und ich habe gesagt, habe so aufgezählt, was ich so spontan in Erinnerung aus diesem Text hatte, und habe noch einmal festgestellt, wie vielfältig und vielseitig dieses Wort ist. Und so ist mir bewusst, dass ich euch auch wieder nur einen Teil von dem wiedergeben kann, was in diesem Text enthalten ist. Wir werden so die einzelnen Verse durchgehen, und ich habe ja so einzelne 10 Stichpunkte herausgenommen, auf denen ich ganz kurz jeweils stehen bleiben möchte. Dieser Text fängt mit den Worten an, gelobt sei Gott. Und das ist der erste Punkt, über den wir kurz zusammen nachdenken. Übrigens im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel hat Paulus fast den gleichen Vers niedergeschrieben, das ist so interessant. Und er schreibt dort auch 2. Korinther 1, Vers 3 und sagt, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Gelobt sei Gott. Petrus macht hier einen Aufruf und bezieht sich wieder, kann man, wie wir schon gestern gehört haben, auf das Alte Testament. Wir werden nämlich in Gottes Wort, vor allem in den Psalmen, vielfach aufgerufen, den Namen Gottes zu loben. Und hier sagt Petrus gleich am Anfang, nach diesem Grußwort in den ersten 2 Versen, sagt, gelobt sei Gott. Und ich möchte euch ein paar Verse vorlesen, die uns auch aufrufen zu diesem Lob Gottes. Zum Beispiel heißt es in Psalm 69, Vers 31, ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn hochehren mit Dank. Oder Psalm 98, Vers 4, jauchzt dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Oder Psalm 135, Vers 1 heißt, lobet den Namen des Herrn, lobet ihr Knechte des Herrn. Psalm 135, also der gleiche Vers 3 heißt, lobt den Herrn, denn er ist freundlich. Also wir sehen, das sind lauter Aufrufe, Gott zu loben. Warum? Weil an einer anderen Stelle heißt es, wo ist ein Gott, wie du bist? Gott ist der Einzige, ihm gebührt alle Ehre. Wo ist so ein Gott, wie du bist? Gott ist einzigartig, er ist vollkommen, er ist heilig, er ist allmächtig. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Es gibt nur einen Gott, so wie es auch an einer anderen Stelle in der Schrift heißt. Noch ein Wort, ich habe mich gefreut, dass Markus schon in der Andacht einige Stellen aus den Psalmen erwähnt hat. Psalm 145, Vers 1 und der erste Teil vom zweiten Vers heißt auch wieder, ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben. Wir sehen, David und auch anderen Psalmschreibern war es ein Anliegen, Gott zu loben. Das ist der erste Punkt, den ich uns heute mitgeben möchte. Wir sind geschaffen zum Lob Gottes. Und wir kommen gleich noch in dem weiteren Psalm dazu. Zuerst mal Psalm 146 fällt auch mit den Worten an, lobe den Herrn, meine Seele. Psalm 147 fängt wieder an, lobet den Herrn. Psalm 148 fängt wieder an, lobet im Himmel den Herrn, lobt ihn in der Höhe. Und wir haben das Thema jung sein und dem Herrn gefallen. Und es heißt auch im Hebräerbrief, dass Gott dieses Lobopfer haben möchte. Und auch in Psalm 148 werden direkt junge Menschen, junge Männer und junge Frauen, Jungen und Mädchen aufgefordert, Gott zu loben. Es heißt zum Beispiel im Psalm 148, das ist insgesamt so ein Lobpsalm, so ein Aufruf, Gott zu loben. Und dort heißt es auch, ab Vers 7, lobt den Herrn auf Erden, ihr Walfische und alle Tiefen, Feuer, Hagel, Schnee und Dampf, Sturmwinde, die sein Wort ausrichten, Berge und alle Hügel, fruchtbare Bäume und alle Zedern, Tiere und alles Vieh, Gewürm und Vögel, ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen. Also wir sehen, das ist eine direkte Aufforderung in Gottes Wort, also durch Gott selbst, dass wir Gott loben sollen. Und ich dachte heute Morgen an ein Kinderlied, das vor einer Weile der Neffe und die Nichte von meiner Frau, also mein Neffe und Nichte, meine Neffen und Nichten, meiner Schwiegermama zum Geburtstag ein Lied gesungen haben über die Vögel, wie sie Gott preisen und loben. Und es hörte mit den Worten auf, was tust du? So, ich bin überzeugt, dass die Vögel Gott preisen, ja, die Walfische und alles, was wir hier aufgezählt haben. Aber wir als junge Menschen, kommen wir dieser Aufforderung Gottes nach, Gott zu loben? Es heißt auch dann im letzten Vers, im letzten Psalm, nämlich im Psalm 150, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir uns das als einen Punkt mitnehmen, wenn es uns ein Anliegen ist oder in diesen Tagen, wenn es noch nicht ist, wird, dass wir Gott loben. Wir sind dazu aufgefordert, wir sind dazu geschaffen. In deinem Tempel heißt an einer Stelle, sagt dir alles Ehre. Und im Himmel wird einmal Gott gelobt und gepriesen, nämlich in alle Ewigkeit. Und wir dürfen hier und sind aufgefordert, hier auf Erden als Kinder Gottes schon diesen Lob Gottes anzustimmen. Mit unserem Leben, mit unserem Gebet, mit unserem Zeugnis, mit unserem Singen, mit unserem ganzen Leben. Wir sind geschaffen zum Lob Gottes, so wie es hier heißt. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das heißt, solange wir leben, solange wir atmen können, sind wir dazu da, um Gott zu loben. Es heißt auch an einer Stelle in den Psalmen, das hatte ich mir nicht notiert, aber das möchte ich auch erwähnen, da heißt es, ich schlage es gerade nach, da heißt es, ich suche es gerade, ich versuche es so zu zitieren, habe die Stelle nicht auf Anhieb, da heißt es, bei den Toten dankt man dir nicht. Ja, wer wird dir bei den Toten danken? Das ist so, ja, wenn wir mal aufgehört haben zu atmen, dann können wir hier auf dieser Welt zumindest den Lob Gottes nicht mehr vermehren. Genauso wie wir andere gute Dinge, zum Beispiel Gutes tun, unsere Eltern zu ehren, unseren Eltern zu gehorchen, ihnen Gutes zu tun, ihnen Freude zu bereiten, das können wir nur tun, solange sie da sind. Und genauso können wir das Lob Gottes vermehren und dieser Aufforderung, diesem ausdrücklichen Wunsch und Gebot und Befehl, kann man sagen, nachkommen, solange wir leben. Und eben, wie ich gelesen habe in Psalm 148, lobt ihr Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen. Ja, also nicht nur in der Jugendstunde. Ja, ich erlebe das immer wieder, dass auch bei uns Jugendliche, das ist auch schön, ja, den Mut haben, vielleicht mal ein kleines Zeugnis in der Jugendstunde zu sagen oder laut zu beten, aber irgendwie im Gottesdienst dann doch noch nicht. Hier heißt es sogar Alte mit den Jungen. Schaut mal, wieder eine direkte Aufforderung. Auch wenn ihr vielleicht alte Geschwister besucht oder eben auch in der Bibelstunde oder im Gottesdienst seid, seid ihr aufgefordert, sind wir aufgefordert, Gott zu loben. Mit einem Zeugnis, mit einem Gebet, mit einem Lied. Und dann geht dieser Text weiter. Gelobt sei Gott, der Vater. Das ist ein Thema für sich. Ich weiß nicht, ob ich zu viel sage, aber ich kann mir vorstellen, wenn man dieses Thema so möglichst allumfassend bearbeiten würde, dann könnte man damit vielleicht die ganze Woche füllen. Nur mit Gott, der Vater. Aber ich möchte nur ein paar Sätze dazu sagen. Jesus hat uns gelehrt zu beten und fängt mit den Worten an, unser Vater im Himmel. Und die meisten Bibelstellen, es sind nur wenige Bibelstellen, wo uns Gott im Alten Testament als Vater gezeigt wird. Ich werde nachher eine Stelle zitieren, aber die meisten Stellen, wo Gott uns als Vater vorgestellt wird, sind im Neuen Testament. Und Philippus hat ja einmal bei den Abschiedsreden Jesu auch zu Jesus gesagt, zeige uns den Vater, dann genügt es uns, dann reicht es für uns. Und dann sagt Jesus zu Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und dann heißt es auch im Römerbrief im 8. Kapitel, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba. Abba heißt im Aramäischen Papa. Lieber Vater. Und wir sind das irgendwie nicht gewohnt. Und wir hatten mal vielleicht vor einem Jahr oder nicht ganz einem Jahr hier einen Bruder. Und dann hat er auch über Römer 8 gepredigt und hat wirklich öfters in der Predigt dieses Wort Papa gebraucht. Und ich habe mich so wirklich gefreut, mir ist das so einfach hängen geblieben, als ich jetzt auch letzte Woche eine Predigt gehört habe, wo wieder dieses Wort von Gott, dem Vater, als Papa aufgetaucht ist. Das ist vielleicht ungewohnt, aber das ist so, das sagt das Wort Gottes. Und wisst ihr, an der Stelle möchte ich auch sagen, das ist etwas sehr, sehr Gemeines in der heutigen Zeit, dass der Teufel, dass leider dem Teufel gelungen ist, ganz, ganz viele Familien zu zerstören. Das kennt ihr ja auch aus eurer Schulzeit oder jetzt aus der Schule, aus eurer Ausbildung, dass oft Kinder, Jugendliche gar keinen direkten Bezug mehr haben zum Vater, weil sie getrennt aufwachsen, weil vielleicht die Mutter irgendwie einen Freund hat und dann wieder später einen anderen Freund und später wieder allein ist. Und das ist so schade und da geht ganz, ganz viel kaputt. Aber ich hoffe, dass viele oder hoffentlich die meisten von euch wenigstens zu einem Teil oder hoffentlich sogar zu einem guten Teil einen Vater, einen irdischen Vater erleben oder erlebt haben, der ihnen irgendwie etwas Gutes mitgibt, der ihnen irgendwie Halt gibt im Leben, der ihnen irgendwie wenigstens in einer kleinen Form so ein Bild auf Gott, den Vater, ist. Gott erscheint uns durch Jesus Christus und in Jesus Christus als Vater. Und als Jesus gesagt hat zu den Juden, der Vater und ich sind eins, dann wollten sie ihn steinigen. Die kannten das nicht, die konnten nicht vorstellen, wie so jemand, wie Jesus das sagen kann. Mein Vater. Und ich dachte da auch an die Geschichte von Abraham und Isaak, als Gott Abraham den Auftrag gegeben hat und gesagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, ja, und bring ihn mir zum Opfer. Und dann sind Abraham und Isaak unterwegs und dann sagt Isaak, mein Vater. Und das ist so schön. Und Abraham sagt, hier bin ich, mein Sohn. Und das ist das, was Gott uns ja auch anbietet, dass er sagt, hier bin ich, mein Sohn. Wenn wir an Psalm 50 denken, rufe mich an in der Not. Gott will, dass wir ihn als Vater anrufen. Und das ist, ich möchte das einfach so in Kürze auch, ich sage es vielleicht später, ich möchte eine Stelle an dem Punkt auch erwähnen. In Malachi 1, Vers 6 heißt es aber, und ich habe vorher von Papa gesprochen, das ist so dieses nahe, dieses persönliche Verhältnis. Wir wissen aber auch aus Gottes Wort, dass es zum Beispiel ganz klar heißt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Oder wir sollen Vater, Ehre Vater und Mutter, heißt in den 10 Geboten. Und so heißt es zum Beispiel auch in Malachi 1, Vers 6, da sagt Gott, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Das heißt, dieses Vater-Sohn-Verhältnis ist nicht, wir sind Kumpels, ja, wir sind einfach nur Freunde, ja, und jeder Wunsch und jede Äußerung ist gleichwertig. Nein, es bleibt auch diese Überordnung. Und das muss uns natürlich klar sein. Das ist etwas, was heute in der Christenheit sehr verwässert wird, wo Gott, wo Jesus irgendwie so als Kumpel gesehen wird. Das hat damit nichts zu tun, mit diesem persönlichen Verhältnis. Denn hier heißt es, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Aber Gott als Vater erscheint uns als jemand, der uns nah sein möchte. Und ich bin beschenkt mit 3 Kindern und unser älterer Sohn, der ist jetzt fast 4,5 Jahre und der zweite ist etwas über 2,5 und das ist etwas Besonderes, etwas Bewegendes, wenn man merkt, die Kinder brauchen einen, die Kinder möchten, dass ich als Vater bei ihnen bin. Neulich sagte der zweite Sohn, spricht noch nicht so flüssig, sagt, Papa, warum du weggehen? Ja. Papa, warum gehst du weg? Ja. Oder ich bin gestern abends heimgekommen, die Kinder haben schon geschlafen, heute bin ich aus dem Haus und die haben immer noch geschlafen. Und vorher schickte meine Frau mir eine Sprachnachricht, da sagt der ältere Sohn, Papa, ich will bei dir sein. Und das sehen wir, das sind nur kleine Beispiele, die uns ein Bild geben von Gott, dem Vater. Und das ist die Sehnsucht eines jeden Vaters. Das möchte ich auch aus dieser Perspektive als Sohn sagen. Als ich ausgezogen bin von zu Hause mit 27, ich hatte eine Arbeitsstelle, die etwas weiter von zu Hause weg war. Und dann bin ich weggezogen. Und dann kam es immer wieder mal vor. Und ich habe das so deutlich gespürt, wie meine Eltern es mir gezeigt und mir gesagt haben, wie sehr sie sich wünschen, dass ich nach Hause komme, dass ich sie besuche. Erinnere mich, wie meine Mutter mir das auch so quasi im Auftrag von meinem Vater gesagt hat. Sie wünscht sich, oder mein Vater wünscht sich, dass ich zu Hause bin, dass ich nach Hause komme. Das heißt, ein Vater sehnt sich nach Gemeinschaft. Und das ist, was wir auch mit Gott erleben dürfen. Deswegen war das auch so passend, diese einleitenden Worte von Markus, wo wir über Erwartungen was gehört haben, die Gott an uns hat und die wir auch an Gott haben. Das stellt so klar eine Beziehung dar. Und das ist das etwas, was den Glauben an Gott, Jesus Christus, an den Gott der Bibel so völlig anders macht als jede andere Religion. Weil hier es wirklich um eine lebendige Beziehung geht zwischen mir als Kind Gottes und dem Vater. Die Sehnsucht des Vaters ist nach Gemeinschaft. Was ist der Schmerz des Vaters? Ich dachte auch an Jakob und an Josef. Das ist so interessant. Jakob hatte ja noch 11 andere Söhne, die er bei sich hatte. Aber weil Josef, so kann ich es mir vorstellen, wie kein anderer dieser 12 Söhne Jakob als Vater geehrt hat. Er hat nämlich ihm gehorcht. Er hat sich auf einen gefährlichen Weg begeben, als er ihm gehorcht hat, seine Brüder zu besuchen. Er wusste ja, dass sie ihn neideten. Aber er hat ihn damit geehrt. Und als dieser Sohn ihm quasi abhanden gekommen ist, dann lesen wir in 1. Mose 37, in Vers 34, wie Jakob darunter leidet. Das heißt, und Jakob zerriss seine Kleider und legte einen Sack an um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Gott leidet, ja, wenn wir nicht seine Nähe suchen. Oder auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt ja auch, als dieser Sohn dann zurückkehrt, da heißt er, der Vater ihn sah von Ferne. Das heißt, man kann sich vorstellen in dieser Geschichte, dass der Vater vielleicht abends, vielleicht mehrmals am Tag, wir wissen es nicht, das ist jetzt Interpretation, aber auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass es zufällig war, dass der Vater so Tage, Monate, Jahre ins Land gehen ließ und dann halt mal so zufällig rausgeht und denkt, oh, der Sohn kommt zurück. Ich denke, er hat das oft getan, ist immer wieder rausgegangen, hat geguckt, wo ist mein verlorener Sohn? Das ist der Schmerz des Vaters. Und dann aber auch die Freude des Vaters, wenn oder als der Sohn heimgekehrt ist. Und ich kann mir vorstellen und glaube, dass viele von euch das kennen, dass eure Eltern, auch euer Vater sich freut, wenn ihr auch nach diesen Tagen heimkommt. Und so freut sich der Vater im Himmel über unser Suchen, über unsere Annäherung zu Gott. Und es heißt ja nicht umsonst, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Wenn wir zu Gott kommen, Gott drängt sich nicht auf. Aber in dem Moment, wo wir zu Gott, dem Vater, kommen, naht er sich zu uns. Und es heißt so schön im Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten. Gott, der Vater. Das sind nur wenige Worte, die ich hier an euch richte, aber das ist so schön, dass hier Petrus uns vorstellt, Gott als Vater. Gott als Vater unseres Herrn Jesu Christi, aber ich komme noch später dazu, es heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben und Miterben Christi. Und wir sind ja Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus und so ist Gott unser Vater. So schön. Und dann heißt es in diesem Vers weiter, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hier kommt eine ganz besondere und wesentliche Eigenschaft Gottes zum Vorschein, die sich in Gottes ganzem Wesen, im ganzen Wesen Jesu auch sich widerspiegelt, weil Jesus ja gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und hier heißt es ja, nach seiner großen Barmherzigkeit. Wir wollen kurz über diese Worte nachdenken, die große Barmherzigkeit Gottes. Was ist barmherzig, Barmherzigkeit? Barmherzigkeit drückt dieses Wohlwollen, diese Freundlichkeit, diese Menschenliebe Gottes aus. Was ist Liebenswertes an einem Mensch, wie zum Beispiel Saulus war? Der hat das Gesetz gekannt, hat aber Menschen, die heilig gelebt haben, verfolgt, getötet, gefoltert. Was ist Liebenswertes an Menschen, die heute meinen, etwas für Allah zu tun, aber hingehen und schlimmste Verbrechen begehen? Was ist liebenswert an Menschen, die ihre eigenen Kinder töten? Kam erst vor kurzem in den Nachrichten von einer Frau, die, ich meine, 8 eigene Kinder getötet hat. Furchtbar. Was ist an solchen Menschen liebenswürdig? Und Paulus sagt von sich im Timotheusbrief, ich denke im 1. Timotheusbrief 1, Vers 16, und spricht von sich als dem größten Sünder. Das ist Erbarmen Gottes. Das ist diese unverdiente Gnade. Das ist dieses Mitgefühl Gottes für den gefallenen, sündigen, in Elend verstrickten Menschen. Wenn wir Zachäus anschauen, ich wollte es eigentlich später nochmal erwähnen, was für ein böser Mensch war Zachäus. Und wenn auch du in dein Leben schaust oder hoffentlich in dein altes Leben schaust, weil du schon wiedergeboren bist, wie viele Dinge sind da, die Gott verabscheut, die Gott hasst, die gotteslästerlich sind? Und es heißt hier, dass Gott ein Gott ist, ein Vater, der große Barmherzigkeit hat, der mitleidend ist, der vergebend ist, der helfend ist. Und selbst zu Menschen, die sich trotzdem von ihm abwenden, ist Gott so oft gut. Wenn wir anschauen, ich meine, ich habe das schon mal erwähnt, als wir Erntedankfest hatten, wie viele Landwirte gibt es in unserem Land und weltweit, die haben kein Wort des Dankes an Gott und trotzdem vergehen Jahre, oft Jahrzehnte und sie fahren gute Ernten ein, obwohl sie am meisten von Gott abhängig sind. Paulus sagt ja, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Das ist auch im Natürlichen, das kann ein Landwirt tun. Er kann sich Samen vom Vorjahr aufheben, er kann es vielleicht kaufen, er kann sehen, er kann begießen, er kann gucken, dass es düngt. Aber wenn Gott nicht Regen gibt, wenn Gott nicht Sonnenschein gibt, dann ist alles vergeblich. Ich glaube, in der Arktis gibt es keine Ernte von Weizen oder von Äpfeln oder was auch immer. Da, wo kaum oder wenig Sonne hinkommt. Aber Gott ist barmherzig. Und so sagt Jesus auch über Gott, den Vater, in Lukas 6, Vers 35, heißt es am Ende vom Vers, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen und sagt dann, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie gewaltig ist die Barmherzigkeit Gottes. Und das möchte ich jedem auch hier an der Stelle sagen. Der Teufel ist sehr gemein. Er versucht uns Gott als jemand vorzumalen, der uns verbietet, der uns nur straft, der uns nichts gönnt, der uns keinen Freilauf gibt, der uns unseren eigenen Willen nimmt, der nichts Gutes an sich hat. Denn das, was wir mit den natürlichen Augen wahrnehmen als Gutes, da greifen wir doch zu. Wir gehen zum Beispiel in einen Supermarkt und sehen richtig gutes Obst und Gemüse für einen guten Preis, dann greifen wir zu. Es ist gut. Und wir machen Gebrauch davon, von vielen Dingen, die wir wahrnehmen mit unserem, ich sag mal, mit unseren Augen, mit unseren Ohren. Ja, wir greifen zu. Wir suchen vielleicht ein Auto und belesen uns, informieren, sagen, das ist gut und wir greifen zu. Aber bei Gott, der sich anbietet, der damals schon dem Volk Israel gesagt hat, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Und da ist es leider so, dass die meisten Menschen sich abwenden, die meisten Menschen sich abkehren von Gott und nicht glauben. Und ein Mann Gottes sagte einmal, die meisten Menschen oder alle Menschen, die letztendlich verloren gehen werden, werden verloren gehen, weil sie es wollten. Weil sie eben nicht glauben an die Barmherzigkeit Gottes. Aber uns, die wir Gottes Wort kennen und Gott kennen, ist es so wichtig, dass wir dieses Vertrauen zu Gott haben. Dass wir nicht mit uns etwas herumschleppen, eine Not, eine Sünde, irgendein Problem und Angst haben, dass Gott uns nicht barmherzig begegnet. Wenn er sogar gütig und barmherzig gegen die Undankbaren und Bösen ist, wie viel mehr gegen die Seinen, gegen die, die ihn suchen, die ihn mit Ernst suchen. Wir haben auch davon schon in der Andacht gehört. Und diese Aufzählung der Eigenschaften Gottes, wir haben das am Jugendwochenende in Kirchbeck schon betrachtet, diesen Vers, wo Gott Mose begegnet und von sich sagt, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Oder auch in Psalm 103, Vers 8 heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Nach seiner großen Barmherzigkeit. Gott ist nicht nur ein bisschen barmherzig, er ist. Das ist so eine ganz wesentliche Eigenschaft Gottes. Mit diesem Gott haben wir es zu tun, der uns als Vater begegnet. Ein Vater, der ein großes Herz hat, zu dem jeder kommen kann, den jeder suchen kann. Und dann, wir haben ja das Thema Heil und Hoffnung des Evangeliums. Worin spiegelt sich diese Vaterliebe, diese Menschenliebe Gottes? Worin spiegelt sich denn diese Barmherzigkeit Gottes denn so besonders wider? Es ist in dem, was hier steht in Vers 3, der uns wiedergeboren hat. Ich denke an eine Predigt, in die ich neulich reingehört hatte, da sagte der Evangelist Wilhelm Busch, diese Botschaft, er sprach vom Kreuz, die ist so groß, ich sage es mit meinen Worten, so tief, so weit, er sagte, dass ich sogar davor erzittere. Denn diese Botschaft vom Kreuz, diese Botschaft vom Heil, die ist nicht wie eine Botschaft wie viele andere, sondern eine Botschaft, die tatsächlich in Wirklichkeit entscheidet über Leben und Tod, über Segen und Fluch, über Gelingen unseres Lebens oder über Misslingen unseres Lebens, über ewige Verdammnis oder ewige Herrlichkeit. Was sind denn die Voraussetzungen, um dieses Heil zu bekommen, um dieses Heil zu erfahren? Was ist denn notwendig, um das zu erleben, dass man wiedergeboren wird? Wie bekommt man diesen Zutritt zu Gott? Oder wie kommt man zu diesem Stand, dass man Gott als seinen Vater nennen darf? Was ist notwendig? Könnt ihr mir helfen? Ich glaube nicht, dass es niemand von euch weiß. Nochmal? Sehr gut. Ja, danke schön. Sehr gut, ganz wichtig. Noch etwas? Was ist Buße? Was ist Buße? Stell dir vor, du wirst von einem Schulkollegen oder von einem Studien- oder Arbeitskollegen angesprochen. Wie finde ich zu Gott? Ich denke gerade an einen Moslem, der vor vielen Jahren nach Deutschland kam und seinen Chef, seinen Arbeitskollegen, aber letztendlich in die Kirche gegangen ist und gefragt hat, wie finde ich Gott? Und ihm konnte nicht mal ein Priester oder ein evangelischer Pfarrer die Antwort geben. Kannst du die Antwort geben? Wie kommt man zu einer Wiedergeburt? Das ist ganz wichtig, dass wir das weitergeben können, dass wir das wissen. Was ist die Voraussetzung? Eine ganz wichtige Voraussetzung ist Sündenerkenntnis. Ich las die Tage ein Buch von Ernst Modderson und dort beschreibt er, wie ein Prediger in einer Kur war. Und dann spricht ihn auch ein anderer Kurgast an und sagt, kann ich mit Ihnen eine Unterredung haben? Sie sind doch Prediger. Sagt er, ja, gerne, kein Problem. Dann sagt dieser Kurgast, ja, also Gott kann ich so akzeptieren, aber wozu brauchen wir einen Heiland? Und dann sagt er, sind Sie das erste Mal hier? Sagt er, ja. Und warum? Und dann erzählt dieser Kurgast, dass er irgendwie Probleme, weiß nicht, waren es Nierensteine, auf jeden Fall, es gab eine Krankheit, die in sein Leben getreten ist und deswegen war diese Kur notwendig. Und dann sagt er, dieser Kurgast, aber Sie wollten mir doch die Antwort auf meine Frage geben. Sagt er, ja, ich bin mittendrin, sagt dieser Prediger. Sagt, sehen Sie, als Sie gesund waren, haben Sie sich für Karlsbad, das war der Ort, wo diese Kur war, nicht interessiert. Und dieser Kurgast hat gesagt, ja, als er wusste, er geht nach Karlsbad, hat er alle möglichen Quellen, Bücher gelesen, um etwas über den Ort zu erfahren. Auf einmal war ihm wichtig, wo geht er hin, wie wird er genesen? und sagte, genauso ist es. Wenn wir diese Gewissenssteine, hat er genannt, nicht mit uns tragen oder nicht bewusst sind, dass wir sie tragen, brauchen wir keinen Heiland. Aber wenn wir erwacht werden, erweckt werden und erkennen, ich habe Sünde in meinem Leben, Blut klebt an meinen Händen. Es heißt, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Du musst also nicht wortwörtlich jemanden verletzen oder sogar töten, sondern nur Hass haben gegen deinen Bruder, gegen deine Eltern. Und dann bist du ein Totschläger, sagt Gottes Wort. Ja. Oder ungehorsam gegen die Eltern. Oder Beschmutzung unserer Fantasie. Viele Dinge, wenn die uns wach werden und erst wenn sie wach werden, wir erkennen, wir können vor Gott nicht bestehen, dann gehen wir den ersten richtigen Schritt zu einer Wiedergeburt. Und ich habe das selber erlebt, als ich mit 13 Jahren mich bekehrt habe, aber das aus einem völlig falschen Motiv gemacht hat. Ich war in einer Gastgemeinde zu Besuch mit meinen Brüdern und dort wurde das Abendmahl gefeiert. Und mir war es peinlich, nicht teilzunehmen. Da habe ich gedacht, ja, ich kann mich bekehren und dann nehme ich teil. Ich hatte aber überhaupt keine Erkenntnis über meine Sünde. Ich war nicht zerbrochen darüber. Mir war ich wahrscheinlich keine einzige Sünde bewusst. Und deswegen hat sich in meinem Leben nichts verändert. Ich konnte danach immer noch Dinge tun, die Gott nicht wohlgefällig waren. Mit meinen Schulkollegen schlägern, meine Lehrer betrügen, meine Mutter betrügen. Ja, das war, ich bin ins Bett gegangen, ich hatte kein schlechtes Gewissen. Aber als Gott zu mir nochmal gesprochen hat, als ich 18 war, dann wusste ich, ich muss meine Last loswerden. Und Gott erinnerte mich an Sünden bis in mein Vorschulalter hinein. Und dann wusste ich, ich brauche einen Heiland. Und dann habe ich es nur gesucht, jemand, der mit mir betet. Und das war so eine Erleichterung, so eine Befreiung. Ich habe richtig erlebt, wie ich glücklich, befreit, los von meiner Sündenlast war, nachdem ich meine Sünde bekannt habe und gelassen habe. Das ist das, was Jesus sagte, als er in Markus 1 aufgetreten ist. Dort lesen wir, er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das Wichtigste. Und ich dachte auch an dieses Lied, in dem es heißt, das ist der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Es gab schon viele schöne Tage in meinem Leben. Ich denke zum Beispiel sehr gern an den Tag unserer Hochzeit zurück, den Tag, wo unsere drei Kinder, die Tage, wo unsere drei Kinder auch zur Welt gekommen sind oder andere schöne Höhepunkte, wo ich besondere Erlebnisse dann auch später mit Gott hatte. Aber das ist der Tag, den ich am allermeisten wirklich nicht missen möchte in meinem Leben. Wiedergeboren zu neuem Leben. Nur Jesus kann unsere Sünde tilgen. Er allein, und ich kann mit Überzeugung sagen, das ist das Einzigartige und das, was keine andere Religion auf dieser Welt angeboten hat und auch anbieten wird. Befreiung von der Sünde. Zachäus hat das erlebt. Jesus sagte, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Warum? Weil er nicht nur Jesus einfach aus Neugier sehen wollte, sondern als ihn traf. Und Jesus ihn angesprochen hat, hat er seine Sünde bekannt, hat es offen ans Licht gebracht. Und Jesus sagte zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Oder als der Kerkermeister in Philippi, dieser Gefängnisaufseher, erfasst wird von Gottes Gegenwart und überführt wird von seiner Sünde, sagte, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Und Paulus und Barnabas sagen zu ihm, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Das ist das Wesentliche und das Zentrale und die, wie gesagt, der Mittelpunkt der ganzen Bibel, des ganzen Heilsplans. Das ist das Zentrale am Evangelium. Es gibt viele andere Dinge, die mitbegleitend sind. Zum Beispiel sagte Jesus bei seinem Abschied in Markus 16, die Zeichen denen, die da glauben, die Zeichen, die da folgen werden, denen, die glauben werden. Dann zählt Jesus verschiedene Dinge auf. Und es ist wichtig, dass wir dafür beten, dass wir das miterleben. Aber wo viele andere Dinge sind, die scheinbar oder auch zum Evangelium gehören, aber dieses Zentrale fehlt, ist alles andere nichts. Das ist das Wichtigste, was Jesus gebracht hat. Befreiung von der Sünde. Damit fängt das Evangelium an. Damit fängt das Matthäus-Evangelium an. Damit fängt das Markus-Evangelium an. Man liest es am Anfang. Diese Botschaft lesen wir genauso im Lukas-Evangelium, als Johannes der Täufer auftritt. Und auch in Johannes 1 fängt das Evangelium an, heißt zweimal von Johannes dem Täufer, als er von Jesus spricht, sagt er, das ist Gottes Lamm. Und dann sagt nochmal, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. In Matthäus 1 heißt es im ersten Kapitel, auf dem ersten Blatt des Neuen Testaments, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir werden, ich denke, auch in der nächsten Stunde noch davon hören, aber das ist das Zentrale, das ist das Heil, das ist die Botschaft des Evangeliums. Wiedergeburt, neues Leben, wir dürfen unser altes Leben hinter uns lassen, ganz hinter uns lassen und neu anfangen. Das ist gewaltig. Was ist unsere Hoffnung? Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn wir auf Jesus Christus allein in diesem Leben hoffen, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und er sagt auch, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann ist euer Glaube auch umsonst. Jesus hat ein Leben gebracht, das über den Tod hinausgeht. Ewiges Leben. Und es heißt, wer den Sohn Gottes hat, in 1. Johannes 5, Vers 12, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und es heißt, wer Jesus Christus hat, der hat das ewige Leben. Was ist dieses ewige Leben? Von was für einem Erbe spricht auch hier Petrus im ersten Kapitel? Ich habe schon darüber gesprochen, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder Gottes werden durch die Wiedergeburt. Und es heißt in Vers 4, dass er uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, Vers 3 und dann Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Das heißt, wir haben ein Erbe, das nicht vergänglich ist. Man kann auf dieser Welt zum Beispiel viel Geld erben. Man kann eine Firma erben. Man kann ein Haus vererben. Man kann eine Villa vererben. Man kann viele Hektar Land erwerben. Aber Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Oder wenn wir zum Beispiel an die Vererbung vielleicht von Geld denken, wir hatten vor ein paar Wochen eine Jugendstunde zum Thema Umgang mit Geld und der Bruder, der darüber gesprochen hat, hat auch über Inflation gesprochen und auch kurz erwähnt, wie Menschen auch in der Vergangenheit auf einmal vor nichts standen. Ihr ganzes Geld war von heute auf morgen weg. Ein vergängliches Erbe. Wir können auch auf dieser Welt zum Beispiel eine Firma vererben und es stellt sich später raus, die ist zu ihrem Erfolg gekommen, weil jahrelang Steuern hinterzogen wurden. Kein makelloses, kein unbeflecktes Erbe. Die Bibel spricht hier von einem reinen, von einem unbefleckten, von einem, eine Übersetzung sagt, von keiner Sünde beschmutztes Erbe. Im Himmel, das für euch aufbewahrt wird, im Himmel. Ich habe das vorher schon erwähnt, in Römer 8, Vers 17 heißt es, sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Oder in Galater 3, Vers 29, diesen Vers habe ich mir auch notiert, Galater 3, Vers 29, da heißt es, seid ihr aber Christi, so seid ihr auch Abrahams Samen und nach der Verheißung erben. Schaut mal, Jesus sagt, selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Der Himmel gehört uns. Wir lesen in Offenbarung, dass dort die Straßen von lauterem Gold sein werden. Gott sagt, die Erde ist mein, der Himmel ist mein und wir dürfen Erben Gottes sein. Wisst ihr, unser Leben, es ist gut, dass wir als junge Menschen natürlich Hoffnung haben, Pläne haben und auch im Diesseits leben. Aber es ist auch so wichtig, genauso wichtig, dass wir wissen, unser Leben geht schnell vorbei. Das sagt nämlich der nächste Abschnitt in diesem Petrusbrief. Wir lesen und werden davon auch, denke ich, in der nächsten Stunde hören. Unser Leben ist wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld. Ja, wir haben ja erst gestern von Bruder Walfried gehört, wie dort bei ihm am Ort ein Mann gestorben ist. Der war 45. Das ist doch kein Alter, würde man heutzutage sagen. Das ist kein Alter. Und trotzdem das Leben vorbei. Aber hier haben wir eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung auf ein ewiges Erbe, auf ein unverwelkliches Erbe, nicht eben wie eine Blume. Jesus sagt, sammelt euch Schätze, nicht solche, wo Diebe hinkommen können und wo Rost und Motten hinkommen, sondern ein ewiges, ein im Himmel. Wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel. Und Gott bereitet uns ein Erbe und hat es vorbereitet. Jesus sagt zu den Jüngern beim Abschied, beginnt mit diesen Worten und sagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist wunderbar. Wir dürfen sein, wo Jesus ist. Und Petrus schreibt auch im zweiten Brief dann später davon, wir haben selbst seine Herrlichkeit gesehen, als er auf dem Verklärungsberg war. Das ist nur so ein kleiner Einblick in diese Herrlichkeit, in diese lebendige Hoffnung, wenn wir wiedergeboren sind zu dieser lebendigen Hoffnung, zu dieser ewigen Hoffnung. Jemand hat mal gesagt, kann man sich denn nicht auch bekehren an seinem letzten Lebenstag? Man kann sagen ja und nein. Wenn Gott zu einem Menschen am letzten Lebenstag, ob der jetzt 25 oder 75 ist, ein Mensch, ja, wenn Gott zu ihm am letzten Lebenstag spricht, kann es durchaus geschehen. Aber wenn Gott nicht spricht, dann gibt es keine Hoffnung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der Vers 6 in 1. Petrus 1 sagt uns folgende Worte. Vers 5, entschuldigt. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Hier sind wieder natürlich mehrere Gedanken. Ich habe so einen Hauptgedanken herausgenommen aus diesem Vers, und das ist diese Bewahrung durch den Glauben. Man fragt sich als junger Mensch, und das haben sich sicherlich auch einige unter euch schon gefragt und sich die Frage gestellt, schaffe ich das? Ja? Schaffe ich das, was mir Gott gibt, auch zu bewahren? Vielleicht ist der eine oder andere auch unter euch, der vielleicht auch innerlich schon ein bisschen aufgegeben hat. Der sagt, ja, wie kann ich in dieser Welt bestehen? In meiner Schulklasse ist kein einziger Mensch, kein einziger, der Gott dient. Ich kenne vielleicht in meiner Schule niemand. Ich bin vielleicht in einer Gemeinde, da sind so und so viele Leute aus meinem Freundeskreis weggegangen, dienen Gott nicht. Kann ich bestehen? Kann ich bewahrt werden? Ja, Petrus sagt hier, euch, er meint nicht irgendjemand, er sagt euch, und heute sagt es zu uns, zu dir, und ich sage es euch heute, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Nicht bewahrt werdet während der Jugendbibeltage oder eine Woche oder einen Monat, sondern zur Seligkeit bis zum Ende. Er sagt nämlich zur Seligkeit, welche bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Schaffe ich es, das Heil zu bewahren? Nein, aus eigener Kraft nicht. Denn uns sagt Gottes Wort in Jesaja 40, ihr kennt sicherlich diesen Vers, da heißt es, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. Die Knaben werden müde und matt und die Jünglinge fallen. Das Wort Gottes sagt, die Jünglinge sollen loben den Namen des Herrn, aber hier heißt es genauso, die Jünglinge fallen. Aber es geht weiter. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich habe vorher von der Barmherzigkeit, vom Erbarmen Gottes gesprochen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, als ich mit 22 Jahren mal bei einem Bibelkurs teilgenommen habe. Und dann hat der Bruder über die Gesinnung Jesu gesprochen hat, gesagt, Jesus hat die Gesinnung, dass er zu dem Schwächsten sagt, du schaffst es auch. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht vom Teufel betrügen lassen. Ich hatte neulich eine Unterredung mit dem Bruder hier aus unserer Gemeinde und er sagte, im Predigerbrief heißt es in dieser Aufzählung, es gibt für alles Zeit, ja, zu weinen, zu lachen und so weiter. Und er zitierte jemanden, sagte, aber es steht nicht drin, es gibt eine Zeit aufzugeben. Das möchte ich euch mitgeben, junge Leute. Egal, ob du 15, 16 oder 18 bist und du vielleicht hierher gekommen bist und sagst, naja, ich bin da, aber ich habe irgendwie keine Hoffnung, durchzukommen. Doch, es gibt Hoffnung. Euch, die ihr bewahrt werdet aus Gottes Macht. Wichtig ist, dass unser Vertrauen nicht auf uns ist, sondern auf diese Kraft Gottes. Auf diese Macht Gottes, die aus dem Glauben an Jesus Christus kommt. Sagt denn Jesus nicht umsonst in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne und sie und sie folgen mir. Schaut mal, das ist die Voraussetzung. Wir können natürlich nicht uns auf Gott verlassen und sagen, Herr, du wirst mich schon bewahren, aber wir leben gleichgültig und unüberlegt in die Welt hinein und gehen zu Plätzen hin, wo Gottes Wort zu uns sagt, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder. Wir können unüberlegt mit Studienkollegen ins Kino gehen und sehen einen schlechten Film, der beschmutzt uns und führt uns zur Sünde und nimmt uns Interesse am Geistlichen, raubt uns den Frieden mit Gott. Dann muss man sich nicht wundern. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und dann sagt Jesus, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich durfte schon manchmal dabei sein, wenn Menschen sich bekehrt haben. Das war einer meiner und ist einer meiner Lieblingspassagen der Bibel, die ich jemand, der Frieden mit Gott gefunden hat, mitgebe diese Stelle. Sei sicher, es gibt eine doppelte Garantie. Jesus sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Und das war für mich und ist für mich auch immer auch persönlich immer wieder bis heute ein Ansporn. Wenn ich merke, ich werde versucht, ich werde angegriffen vom Teufel, dann ist das eine der Stellen, auf die ich mich berufe. Und eine andere Stelle, wo es heißt in 2. Thessalonicher 3, Vers 3, der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Argen, bewahren vor dem Bösen. Du als junger Mensch 2016 darfst wissen, du darfst durchkommen, du darfst bewahrt werden, du darfst gestärkt werden. Wichtig ist, dass wir das suchen. Oder auch eine andere Stelle in 2. Petrus 2, Vers 9, dort heißt es am Anfang von diesem Vers, der Herr weiß die Gottseligen zu erretten aus der Versuchung. Gott hat einen Weg. In einem englischen Lied heißt es, God will make a way where there seems to be no way. Bei Gott gibt es einen Weg, einen Ausweg, nämlich einen guten Weg. Wir haben doch gehört, Psalm 32, Vers 8. Weise, ich glaube, das war der Vers, weise mir, Herr, deinen Weg. Ja. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was für eine Zusage Gottes. Und wir dürfen erwarten, das haben wir gehört, dass Gott sein Wort erfüllt. Und hier sagt in diesem Text, den wir anschauen, wir werden bewahrt durch den Glauben aus Gottes Macht. Wir dürfen darauf vertrauen. Ich möchte euch Mut machen. Daniel ist gestanden. Die drei Männer im Feuerofen sind gestanden. Josef ist gestanden, hat bestanden. Stephanus ist gestanden, hat gesiegt. Und wir sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen, der auch in den schwersten Kämpfen gestanden hat, der versucht wurde, heißt es, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr das ein für alle Mal aus eurem Leben verbannt, denn vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ja, wenn wir ungehorsam sind im Wort Gottes, wir haben auch gestern schon von diesem Gehorsam, Glaubensgehorsam gehört, dann gibt es nicht viel Hoffnung für uns. Ja, aber wenn wir es ernst meinen, aufrichtig meinen, wenn wir Gott dienen wollen von ganzem Herzen, dann werden wir durchkommen, werden wir siegreich sein, wir werden bewahrt, weil der Glaube eine Kraft hat und eine Kraft ist. Eine Kraft, um Sünde zu besiegen. Eine Kraft, um den Teufel zu besiegen. Der nächste Punkt, Erprobung unseres Glaubens. Es heißt hier in Vers 6 und 7, 1. Petrus 1, Vers 6 und 7, in derselben Zeit werdet ihr euch freuen, ja in Zukunft, die ihr jetzt, eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde. Denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zu Lobe, Preis und Ehre, wenn nun offenbar wird, Jesus Christus. Ja, es gibt Momente und Petrus sagt das, er hat es schon damals gesagt und das ist ja so, dass wir auch in verschiedene Schwierigkeiten kommen können, dass wir versucht werden aufzugeben, dass wir vielleicht irgendwie klein versucht sind, nicht zu glauben, dass wir versucht werden zur Sünde, versucht werden zu einem ungöttlichen Weg, dass wir aber auch geprüft werden, dass Gott auch unser Gebet nicht sofort erhört. Paulus sagte schon zu Timotheus, leide mit. Er war auch ein junger Mensch. Leide mit als ein guter Streiter Jesu Christi. An einer anderen Stelle sagt er dann, sei willig zu leiden. Das ist auch eben eine Aufforderung an junge Menschen. Sei bereit zu stehen, auch wenn es durch Leid geht, wenn es auch durch Versuchungen, durch Prüfungen geht. Und Gott lässt es zu, weil Gott möchte, das ist sehr schön in der Pilgerreise dargestellt, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch gelesen habt, wie Menschen auch auf diesem Weg sind, aber dann kommen Dinge und auf einmal gehen diese Menschen, entlarvt sich auf einmal, dass diese Menschen zwar auch diesen Weg zum Himmel gehen, aber auf einmal stellt sich heraus, die gehen den nur bei gutem Wetter. Ja, nur Gutwetter-Christen. Und auf einmal merkt man, der Weg, die hören auf, diesen Weg zu gehen. Andere sind vielleicht nicht bereit zu leiden. Andere sind bereit, diesen Weg zu gehen, aber nicht bis aufs Ganze, nicht bis zum Ende. Und weil Gott uns prüft, weil Gott sehen möchte, ob wir rechtschaffen sind, deswegen lässt er auch manche Dinge in unserem Leben zu. Er hat es sogar bei Jesus zugelassen. Es heißt, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und ich meine, im Hebräerbrief heißt sogar, damit er gehorsam würde. Ja, Jesus war gehorsam, aber durch seinen Leidensweg wurde sein Gehorsam bestätigt. Und so werden wir auch geprüft, ob wir echt sind. Und wenn diese Tage vorbei sind und unser Leben weitergeht, werden wir letztendlich, kann man sagen, jeden Tag, natürlich unterschiedlich, aber auf jeden Fall werden wir im Laufe des Lebens immer wieder geprüft. Meinen wir das echt? Gott erfüllt uns einen Wunsch nicht. Und wenn unser Glaubensleben zusammenbricht und wir denken, ach, sehe alles umsonst, dann sind wir vielleicht nicht echt. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben. Aber die Echtheit unseres Glaubens wird auch geprüft, damit wir, wie hier dieses Bild gebraucht wird vom Gold, damit wir geläutert werden. Das heißt, auch wenn wir vielleicht auch mal nicht bestanden haben eine Prüfung, dann dürfen wir, das wissen wir schon aus der Schule, wir dürfen eine Klasse wiederholen, wir dürfen, ich würde mal sagen, in allermeisten Fällen mindestens einmal eine Prüfung wiederholen. Aber Gott ist viel, viel gnädiger. Das ermutigt uns auf keinen Fall und soll uns nicht ermutigen, naja, Gott wird mir schon eine zweite Chance geben. Nein, aber Gott prüft uns, er erläutert uns, er möchte, dass wir genauso wie Gold, wenn es erhitzt wird und nach von Schlacken befreit wird, dass Gott, dass auch wir, dass unser Glaubensleben nach und nach glänzender wird, herrlicher wird, schöner wird. Mose wurde auch geprüft. Er hat zum einen verlassen diesen ganzen Reichtum Ägyptens und es heißt von ihm, er sah an die Belohnung. Aber er ging nicht zurück, als es schwer wurde. Ja, er hat viele Wunder erlebt, er hat vieles gesehen. Er hat aber auch erlebt, dass eine ganze Ältestenschaft von dem Volk gegen ihn aufgestanden ist und gesagt, er gebraucht Gott nur dich. Er hat vielfach kommt zurück und das Volk fällt in Abgötterei. Was für schwere Prüfungen ist er durchgegangen, aber er ist geblieben. Sein Glaube wurde geprüft und er wurde nicht zu Schanden. Ich muss zum Schluss kommen. Es heißt im 8. Vers, welchen ihr nicht gesehen habt und doch liebt habt und nun an ihn glaubt, ihr wollt ihn nicht seht und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Jesus sagt, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Darüber müssen wir wachen. Hier konnte Petrus sagen, obwohl ihr ihn nicht seht, liebt ihr ihn. Bewahrt diese Liebe, betet für diese Liebe, betet immer wieder neu. Es gibt dieses Lied, mehr lieben möchte ich dich, hör mein Gebet. Wie wichtig ist es, dass wenn wir merken, dass in unserem Herzen Liebe erkaltet, dass wir sofort zu Jesus gehen und sagen, Herr, gib mir neu deine Liebe und dass wir darüber wachen. Und Jesus sagt ebenfalls, wenn des Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden. Glauben heißt Vertrauen, Glauben heißt Siegen, Glauben heißt auf das Unsichtbare sehen. Und dann heißt es, und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Hier heißt es das Ende in der Luther 1912, in der Luther 1984 heißt es das Ziel eures Glaubens. Und bestimmt ist jeder von euch schon mal im Sportunterricht mal einen 50 oder 100 Meter Lauf oder 75 Meter Lauf gelaufen. Was machst du? Du hast das Ziel vor Augen. Ja? Der eine oder andere von euch studiert oder hat schon eine Schule, einen Schulabschluss, einen Hochschulabschluss. Du hast ein Ziel vor Augen. Wir müssen ein Ziel haben vor Augen, damit wir es erreichen. Und es gibt auch manchmal junge Leute, die studieren halt mal in irgendwas hinein, aber das Ziel haben sie nicht vor Augen, brechen sie ab, fangen das nächste an. Das mag hier und da richtig sein, wenn man merkt, das ist einfach nicht meins. Aber oft ist es einfach eine gewisse Ziellosigkeit. Und die, die zielstrebig sind, die erreichen das Ziel. Und es ist wichtig, dass wir zielorientiert leben. Das Ziel vor Augen haben, der Seelenseligkeit. Ja, wir haben viele Wünsche und Träume und Pläne. Meine Frau und ich, wir haben den Plan und das Ziel, ein Haus zu bauen. Und trotzdem darf ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das ist auch vergänglich. Gott kann es geben und Gott kann es nehmen. Und genauso in eurem Leben, ihr könnt Wünsche, Pläne, und das ist gut, das ist von Gott gegeben, ja, dass man zum Beispiel den Wunsch, das Ziel hat, zu heiraten, eine Familie zu gründen, vielleicht befördert zu werden, vielleicht ein zweites Studium zu machen. Das ist, wenn es im Einklang mit dem Willen Gottes ist, es ist eine wunderbare Sache. Es ist ein Segen von Gott. Aber das Ziel, das Endziel unseres Glaubens ist der Seelenseligkeit. Nehmt das mit aus diesen Tagen, dass ihr zielbewusst lebt bei allem, was ihr tut. Und dass ihr nicht durch Ziele in diesem Leben, mit irdischen Zielen, euch vom ewigen Ziel abbringen lasst. Dort spricht Petrus von unaussprechlicher, herrlicher Freude. Kurz zum Abschluss ein paar Zitate von Liedern. Es heißt im Lied 654, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein. Wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Oder Lied 217, es gibt ein Land voll reiner Lust, der Glaube schaut in Christi Brust, es liegt am Ende unserer Bahn. Seht ihr, wir müssen und wir dürfen dieses Leben mit Gott leben, aber das Ziel ist am Ende. Genauso keiner bei den Olympischen Spielen gekrönt wurde, der nach 75 Metern vorne war, aber nicht bis zum Ende durchgelaufen war. Gibt's nicht, gab's nicht, wird's bestimmt nicht geben. Und so ist auch unsere Krone am Ende. Lied 289, ich nehme jetzt die Nummern aus unseren Liederbüchern. Es gibt ein Land voll Lobgesang, wo alles Gott besingt. Lied 296, wie wird es uns sein? Wie wird es sein? Wird beschrieben, wie ähnlich wie an der Schöpfung alles so frisch, so neu sein wird. Darauf müssen wir hinleben, darauf dürfen wir hinleben. Offenbarung 2,10 heißt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und der letzte Punkt aus diesen drei Versen, die dort stehen, das wäre einfach, würde ich zumindest jetzt nicht in diese Stunde reinkriegen. Und deswegen habe ich nur einen Punkt aus diesen Versen herausgenommen. Und in Versen 10 bis 12, und zwar heißt es dort, es ist uns verkündigt. Ich würde gerne hier noch das eine oder andere erwähnen, aber das möchte ich euch sagen. Es ist uns, ja, nicht deinen Eltern, nicht deinen Großeltern, sondern uns, dir und mir. Es ist verkündigt, dieses Evangelium, diese frohmachende Botschaft, dieser Heilsplan Gottes in der Wiedergeburt, dass man Erbe Gottes werden darf, dass man ihm diesseits mit Gott leben darf, aber Hoffnung des ewigen Lebens hat, dass Gott einen Plan hat, ein Ziel für unser Leben hat. Diese Botschaft ist uns verkündigt. Und es stellt sich ganz einfach die Frage, dir und mir, und ich möchte sie dir stellen, was machst du aus dieser Botschaft? Du wirst noch mehr in diesen Tagen hören, auch heute, auch der länger da bleibt, in diesen Tagen werdet ihr hören von dieser Botschaft des Evangeliums. Es ist uns verkündigt. Und das Wort Gottes sagt an einer anderen Stelle, selbst Menschen, denen es nicht verkündigt wurde, sie haben keine Entschuldigung. Wie viel mehr, heißt es im Wort Gottes, wenn wir solche Seligkeit nicht achten. Es ist uns verkündigt, diese beste, schönste Nachricht, die beste Botschaft, das Herrlichste, was man verkündigen und sagen darf. Es ist dir und mir gesagt. Und ich wünsche, dass wir nachstreben dieser Seligkeit. Gott segne uns. Amen.